Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 – Reflexe. Heute mit einer Begegnung mit der 47-jährigen deutschen Schriftstellerin Ulrike Dresner. Sie ist in München aufgewachsen und wohnt heute in Berlin. Sie hat Literaturwissenschaft und Philosophie studiert und sie versteht es, ebenso eindringliche Lyrik wie sprachmächtige Prosa zu schreiben. Jetzt ist ihr dritter Roman erschienen, nach den beiden anderen Mitgift und Spiele, der Titel diesmal Vorliebe. Hans-Ulrich Probst hat sich mit Ulrike Dresner in ihrer sonnendurchfluteten Wohnung am Prenzlauer Berg unterhalten.
Herzlich willkommen, Ulrike Dresner. Vorliebe, so der Titel Ihres neuen Romans. Wenn Sie das Thema umreißen würden, was würden Sie als erstes sagen?
Es war ganz schlimm, als ich während des Schreibens danach gefragt wurde, genau dies zu tun. Weil wenn man die Handlung zusammenfasst, es wirklich trivial klingt und ist. Ein junges Mädchen verliebt sich in einen älteren Mann, 20 Jahre später begegnen die beiden sich wieder und die Affäre nimmt ihren Lauf und bringt alles gründlich durcheinander. Das ist aber nicht das Thema. Das Thema ist eigentlich ganz im Kern das Bildermachen in diesem Buch. Das Bildermachen, dass man, ja, die Liebe kommt ja nicht ohne Bilder aus, man macht sich immer ein Bild vom anderen, von sich selbst mit dem anderen, von dem möglichen Leben, das man als Paar führen würde. Und da beginnt ein munterer Reigen der Bildprojektionen. Und das Tragische ist ja, dass diese Bilder ja nie übereinstimmen. Also weder mit der Wirklichkeit, aber es wäre ja nicht so schlimm. Aber die stimmen ja nicht mal überein mit den Bildern, die der andere sich macht. Und dann geht's los. Das ist der eine Komplex. Und der andere ist eine ganz andere Art des Bildermachens, nämlich des wissenschaftlichen Bildermachens. Meine Hauptfigur Harriet ist Astrophysikerin und sie bearbeitet die Fluten von Daten, die aus dem Weltall hier heruntergefunkt werden, in ihr Institut für extraterrestrische Physik, also diese ganzen Nullen und Einsen, die sich dann durch magische Manipulationen allmählich in wunderschöne Weltraumbilder verwandeln. Und an dieser Stelle, in dieser Verwandlung, da sitzt sie und muss eingreifen.
Und sie möchte in den Weltraum nicht. Sie konkurriert als eine von über 8000 Bewerberinnen eigentlich, möglicherweise mal eine solche Space-Erfahrung selbst da machen zu können.
Ja, diese wagemutige Idee ist allerdings nur das Ergebnis des traurigen Endes des Buches, dass sie sozusagen einfach auch aus ihrer gewohnten Umlaufbahn vollkommen herauskatapultiert hat. Es gibt noch einen dritten Bereich der Bilder, mit dem das dann auch zusammenhängt, nämlich die Frage nach den Gottesbildern. Das ist ein anderer thematischer Bereich. Der Mann, in den Harriet sich verliebt hat, der ist Theologe und seine Aufgabe ist es ja, sich sozusagen professionell Gottesbilder zu machen und diese auch in Worte zu fassen. Er sucht Sprache dafür, sie auch zu leben. Und da ergeben sich natürlich Knoten und Begegnungen zwischen diesen verschiedenen Arten des Bildermachens.
Ich habe natürlich diese Eingangsfrage mit Bedacht gewählt, weil eben, wenn man mit dem Plot beginnt, man mit Sicherheit in die Irre geht. Dennoch, glaube ich, können wir jetzt noch ein bisschen systematisch diese Figurenkonstellation entfalten. Zu dem, was Sie schon gesagt haben von den Bildern, die eben nie zur Deckung kommen, gibt es ja auch schon einen Satz von diesem Peter, der sagt, auf der praktischen Ebene sei ein bewährtes Modell von der Wahrheit nicht zu unterscheiden. Also wenn die Bilder konkurrent wären, dann könnte man sehr gut damit umgehen, auch wenn möglicherweise das Bild falsch wäre, nicht?
Ja, ist natürlich ein eigentlich revolutionärer Satz für einen Theologen, ja. Nicht? Der dann sehr pragmatisch ist. Er arbeitet ja auch als Pfarrer bei der zweiten Begegnung dann seit über 20 Jahren und hat vielleicht so ein bisschen Menschenkenntnis und Menschenpragmatismus da auch aufgesogen. Viel erschreckender ist eigentlich, dass das in der Wissenschaft auch gilt und dass das in dieser harten Wissenschaft, was wir so gemeinhin denken, nicht so die harte Faktenwissenschaft der Astrophysik, allemal so ist.
Und das war für mich. Woher kennen Sie diese so gut?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es war für mich auch ganz toll beim Nachforschen. Ich kenne mich in der Astrophysik nicht aus. Und es war sehr spannend, dann eben sehr, sehr schnell auch herauszufinden, dass natürlich die Astrophysiker als allererste das auch wissen und auch immer wieder bestätigen und sagen, selbstverständlich handeln wir mit nichts anderem als mit Modellen. Die Astrophysiker haben ja sozusagen ein Grundproblem. nämlich, dass die Objekte ihrer Forschung, dass sie die nie anlangen können und dass sie sie leider auch nie irgendwo hinschieben können, um mal eine schöne Experimentkonstellation zu erzeugen, nicht? Was der normale Physiker ja kann. Also sie sind immer angewiesen auf diese fernen Dinge, die man nie begreift, auch im wörtlichen Sinn und im übertragenen Sinn. Und man weiß, dass man mit Modellen arbeitet und eines der berühmtesten Modelle ist ja der Urknall. Der Urknall ist eben auch nicht mehr als dieses Modell. Und die Physiker erklärten mir dann, dass 10 hoch minus 47 Sekunden, die man an diesen Urknall heranrechnet. Also man ist schon ganz nah an der Null, aber eben dieses hoch minus 47 Sekundenteil fehlt einem noch. In diesem Moment aber brechen alle physikalischen Gesetze zusammen, sprich das, was wir rechnen können. Unsere Formeln funktionieren nicht mehr. Die Mathematik versagt an dieser Stelle. Man gerät aber endlich einmal ganz sichtbar und fühlbar an die Grenze der Modellbildung. Und das war großartig, weil deutlich wurde, dass diese Wissenschaft ganz stark darauf angewiesen ist, Fiktionen zu bauen. Und natürlich sind auch die Bilder aus dem Weltraum, die wir sehen und immer wieder bewundern, eigentlich nichts anderes als Fiktionen.
Also wer wäre berufener als der Schöpfer von Sprachfiktionen, jetzt über solche Fiktionen zu handeln? Aber natürlich geht es wirklich auch um das, was zwischen Menschen abläuft. Einmal überlegt sich die Harriet, wer mit wem, wogegen, warum. So könnte man das Thema vielleicht auch umreißen.
Ja, da haben Sie recht, das ist Plot zusammengefasst. Ja.
Und nicht zufällig kommt das Ganze ja in Gang, weil der Partner dieser Harriet, die ist da 37, sie hat einen indischen Vater, deutsche Mutter, ist mit einem englischen Luftfahrtingenieur zusammen und der hat einen Blindenfleck, also beim Auto. Er guckt nicht recht und so gerät ihm eine Radfahrerin vor den Wagen und siehe da, es braucht den Zufall, damit losgeht, das ist die Ehefrau des Pfarrers. Und als er dann, es ist nicht viel passiert zum Glück, die Harriet doch auch ins Spital ruft, Tableau, da sieht sie diese Jugendliebe, fällt gleich in Ohnmacht. Ziemlich dramatisch eigentlich.
Ja und nein, denn Sie sagten eben, es braucht einen Zufall, damit es losgeht. Das ist zwar sozusagen von der Art, wie die Erzählung anfängt, so, aber Harriet rechnet dann natürlich nach, wozu ist sie Physikerin, und findet heraus, dass in einer doch relativ kleinen Stadt wie Berlin, ist ja nicht, also wenn wir an Megacities denken, recht überschaubar, dass es höchstwahrscheinlich gewesen ist sowieso, dass sie sich irgendwann mal über den Weg laufen. Also es hätte eigentlich den Zufall gar nicht gebraucht, es braucht ihn aber in diesem Menschenkontext. Und es beginnt dramatisch, aber es passiert dann gar nichts. Sie fällt in Ohnmacht, aber das ist wie sozusagen eine zitierte Ohnmacht. Sie denkt noch nach beim in Ohnmacht fallen und wacht auch so gleich wieder auf. Und es kauchen eine ganze Menge von so Dingen auf, ich möchte schon fast sagen, so Versatzstücken, die hineingehören in die große Liebe. Märchenmotive wandern ihr durch den Kopf, aber natürlich auch Erinnerungen an die erste große Begegnung mit Peter, als sie eben 15 war. Und dann entwickelt sich das Ganze, wenn ich jetzt einen großen Sprung mache und auf den Roman als solchen schaue, dann wird man sehen, dass dieses Moment, es gibt sozusagen so einen Knall und dann passiert nichts, dass das immer wieder kommt. Also dass die Dramatik, die großen Gefühle, dass sie so eine Art Verpuffungsneigung haben. Das ist wie, eigentlich ist die Frage dahinter, was ist das denn jetzt? Also wir befinden uns in den Nullerjahren dieses neuen Jahrtausends. Und was ist die Liebe da? Wie geht das mit diesem Gefühl noch? Wie kann sich das überhaupt ausdrücken? Wie fühlen wir etwas? Und das ist für mich der zweite Kern dieses Romans. Also wenn wir vorhin über das Bildermachen gesprochen haben, dann sind wir jetzt an der Stelle, was dieses Bildermachen mit den Figuren selbst, mit den Menschen wiederum seinerseits macht. Die Figuren haben eigentlich alle ein Gefühlsproblem. Sie funktionieren sehr, sehr gut in ihren Berufszusammenhängen. Sie sind alle schon älter, etwas abgeklärter.
Genau.
Sie haben eigentlich Sehnsucht nach Gefühlen, aber wissen gar nicht mehr, wie sie dazu kommen sollen, wirklich etwas zu fühlen. Und das bricht da sozusagen auf aus der Vergangenheit heraus und führt erstmal dazu, was ist jetzt los hier? Was fühle ich denn überhaupt? Was soll das denn sein? Und die alten Muster, oh, Ehebruch, Affäre, Drama, funktionieren alle nicht.
Ja, ja, weil auch die beiden außenstehenden Partner, also eben dieser Ash, der Lebensgefährte der Harriet, sowohl wie die Maria, die reagieren ja eben erstaunlich gelassen, abgeklärt, scheinbar. Es gibt dann schon so ein paar Einbrüche, es gibt diesen brutalen Fick zu Neujahr, der natürlich eine Revanche-Handlung ist im Grunde. Und es gibt auch von der Maria nicht nur schöne Reaktionen. Aber das haben Sie gesagt, das ist das Entscheidende. Die Harriet sagt dann mal, sie hatte sich noch nicht daran gewöhnt, so viel zu fühlen. Normalerweise schaut man es doch nur an bei anderen, in Filmen, Zeitschriften, Blogs. Und sie findet dann das Bild, das Wunschbild, nämlich, dass das Peter und sie wie zwei kleine Schmetterlingsschwärmer ineinander flattern sollten, was ja wirklich ein schönes Bild ist. Aber das findet sie dann peinlich. Also das ist das Dilemma. Wir sind nicht mehr gewohnt, mit echten oder großen Gefühlen zu hantieren. Oder schämen uns gleich.
Ja, wir schämen uns gleich. Wir haben natürlich große Pathosangst, Berührungsängste. Und vor allen Dingen sind natürlich auch diese Bilder für die Liebe oder dieses Liebesgefühl, das ist ja doch unendliche Schleifen der Wiederholung gelaufen. Und das sind alles Zitate. Also auch die Liebesgesten sind ja Teil eines kulturellen Codes und Zitate, also man, die Städtereise, das Candlelight-Dinner, das wird auch alles aufgenommen in dem Buch, es wird dann auch variiert. Und das Schmetterlingsbild zum Beispiel ist ein Zitat von Musil. Also ich arbeite ja dann auch mit den literarischen Zitaten.
Wahlverwandtschaften sind natürlich sehr vordergründig schon ersichtlich.
Ja, und das Buch ist voll mit diesen Zitaten, denn das ist ja sozusagen dann auch die Grundkonstellation. Der Mensch, der das empfindet, der ist einmalig und der ist echt und der lebt in diesem Moment für sein eigenes Leben, das ja nach allem, was wir wissen, nur einmal hat. Aber die Lebenskonstellation, in der man sich findet, ist eine eben sozusagen der Wiederholungen und des Zweifels auch an Authentizität. Das ist die eine Grundspannung. Die andere ist, dass einfach auch die Berufsanforderungen, gerade jetzt auch bei Ashley und bei Harriet in diesen sehr globalisierten Berufen, so sind, dass sie natürlich mit einem, ich sag mal, romantischen Liebeskonzept, nicht? Also die beiden treffen sich, erkennen sich sofort, alles geht gut und immer da lebten sie in Frieden
Tag und Nacht zusammen.
Das funktioniert eben gar nicht mehr und das ist ja auch eine Grundspannung, die auch angelegt ist. Wir alle nehmen dieses romantische Liebesideal ja immer noch auf. Die Industrie propagiert es auch.
Die Kulturindustrie ohnehin.
Die Kulturindustrie sowieso, aber auch die ganz andere Industrie, die Blumenindustrie, die Städtereisenindustrie und so fort. Wir leben davon, der Valentine's Day wurde noch draufgesetzt, damit man da auch nochmal was mitverkauft. Und zugleich leben wir aber in einer Arbeitswelt, die zunehmend so aussieht, dass genau, also auch wenn beide Partner dann arbeiten, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das war einer der Punkte, ganz am Anfang, als ich anfing, über den nächsten Roman, der dann die Vorliebe wurde, nachzudenken, wo ich mir dachte, es fällt mir so auf, also im Zuge auch dieser Nullerjahre mit den ganzen Finanzkrisen und der Geldknappheit, der Jobknappheit, dass so viele Paare, die ich kenne, leben in irrwitzigen Pendelbeziehungen. Ja, die pendeln hunderte von Kilometern und dann noch Kinder dazu. Und das sind aber Dauerkonstellationen, weil klar ist, daran wird sich nichts verändern, außer einer wird arbeitslos, was man sich auch nicht wünscht. Und was für eine Spannung wird da eigentlich erzeugt? Auch Unzufriedenheit natürlich. Und dahin schaut dieser Roman und in dieser Hinsicht ist er extrem zeitgenössisch.
Ja, er ist natürlich zeitgenössisch auch in der Art des Erzählens, indem er das ganze Bewusstsein der Erzähltradition, also modernen Erzählens, kennt und einen klugen Mix wagt, würde ich sagen, zwischen sozusagen traditionell realistischen Erzählmomenten, Kapiteln und daneben ist aber immer wieder eine bewusste Anstrengung zu spüren, die Sache mal ganz anders anzugehen, nämlich sozusagen, dass die Lyrikerin Ulrike Dresner jetzt auch die Sprache zerlegt und sagt, wie kann ich sprachlich all diesen Momenten mich annähern? Also ja, eine Art experimentelles Erzählen. Ich glaube, es ist wirklich nicht einfach jetzt eine dahinfließende Romansprache, sondern das wird immer wieder aufgeraut und auch die Leserin, der Leser wird da immer wieder rausgerissen. Ihm werden Hindernisse in den Weg gestellt. Das sind oft poetisch dann schöne Hindernisse, aber es sind Hindernisse und das ist wahrscheinlich bewusst.
Ja, ich finde es ja schön, was Sie sagen mit dem klugen Mix. Denn zum einen denke ich, ein Roman soll erstmal Vergnügen machen beim Lesen. Und das ist so ein kleines Auto, der Roman. Ja, da kann man sich reinsetzen und dann fährt man los, dann wächst das Auto, es wird immer bequemer. Man hat dann einen Chauffeur dabei, der fährt einen da doch. Und eine Bar, man kann sich bedienen und sich einfach zurücklehnen und das genießen. Wenn man aber mehr möchte, kriegt man auch mehr. Da kann man bei meinen Texten immer noch ein paar Knöpfe drücken. Dann wird man plötzlich rauskatapultiert oder man macht eine Ballonfahrt dazwischen oder findet sich für einen Moment lang
oder eine Achterbahnfahrt
auf einem Boot oder in der Achterbahn oder wie auch immer. Man kann aber auch wieder aussteigen. Und das Ganze ist aber kein bewusster Prozess oder es ist nicht so, dass ich sage, so muss das aber jetzt sein, weil wir doch sozusagen hier im postmodernen Erzählen sind oder so etwas, sondern das entsteht eigentlich wirklich von innen her. mehr im Arbeitsprozess. Also dass ich weiß vorher nicht, was mit meinen Figuren wirklich passiert. Ich fange an zu schreiben, ich fange an, das zu entwickeln und ich versuche sozusagen etwas wie in den inneren Kern, in die innere Wahrheit dieser Figuren einzudringen. Die fertige Konstruktion ist Ergebnis des Arbeitsprozesses über die ganzen Jahre hinweg, also über die 4 Jahre hinweg. Was da am Ende passiert, davon habe ich zwar eine Vorstellung ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, aber das heißt nicht, dass das dann auch so geschieht. Und es ist eigentlich die Suche nach etwas bei diesem Roman, nach etwas wie einer inneren Wahrhaftigkeit. Gibt es diesen inneren Kern dieser Gefühle? Und was könnte ein wahrhaftiger Ausdruck dieser Gefühle sein? Und die Aufrauungen, von denen Sie eben sprachen, die finden da sehr wohl statt. Weil die Figuren auch immer wieder darauf stoßen, dass das, was sie eben noch so stark empfanden, das ist nicht unbedingt haltbar, also zumindest nicht für den Rest des Lebens unbedingt. Und es schwankt auch, weil man verschiedene Identitäten in sich hat und sie bekommen Schwierigkeiten, diese verschiedenen Identitäten der Forscherin, des Theologen, des Liebenden gegenüber der Ehefrau, des Neuverliebten in der Affäre miteinander zu verbinden.
Ulrike Dresner, ich schlage vor, dass wir uns jetzt in diese Sprache, in diesen Tonfall hineinhören, mit einer Passage, wo wir die weibliche Hauptfigur Harriet kennenlernen mit ihrem Partner und deren Sohn aus erster Ehe, dem Ben. Da gehen sie im Spätherbst nochmals ins Bad.
Ja, damit sie was vom Global Warming haben. Das Buch wird ja hauptsächlich aus der Perspektive Harriets erzählt, aber es gibt Ausnahmen. Jede der Hauptfiguren bekommt mindestens ein Kapitel für sich und das ist Ashes Kapitel. Ein einzelnes Flugzeug kreiste, als solle es Fische fangen über dem See. Ash wandte den Kopf, das Wasser blendete. Nach oben stieß es immer neue Wolken aus, die einen glichen den Locken übergroßer Schafe, andere trieben Flamingohälse hervor. Was für Alternativen. Chet hatte sich hingelegt und die Augen geschlossen. Ihr Gesicht war, aus dieser Nähe besehen, aus breiten Hautflächen gefügt. Das herbstliche Licht legte einen grünlichen Glanz darüber, etwas Mineralisches, das Gewicht eines klaren, ungemaserten Steins von einem Tempel herbeigeholt. Etwas war aus seinem Leben gewichen. Unwillkürlich schüttelte er den Kopf. Unsinn. Wenn er die Lider schloss, konnte er Chet riechen. Doch das Gefühl wurde nur stärker. Etwas war dahin. Wie sehr er auch danach greifen mochte, er würde es nicht mehr finden. Er rollte sich in sein Handtuch. Seine Frau raschelte in ihrer blumigen Einkaufstasche. Früher hätte er es als Verbundenheit verstanden, dass sie ein englisches Buch hervorzog. Jetzt wies selbst das von ihm fort. Das Buch hieß Eureka. Er hatte davon gehört, ein astronomischer Essay. Warum es nachts dunkel war. Warum man nicht im Sternenlicht schwamm. Gewiss, wenn man sich den Himmel vorstellte wie einen deutschen Wald mit Sternen statt Bäumen, blieb das unbegreiflich. Wolken, vereinzeltes Büppchenblau. Aufrechnen war sinnlos, weil nichts jemals nach Rechnungen funktionierte. Never ever anything. Weit hinten leiser Verkehr, ab und an das Gluckern seines Bauchs, das Rascheln unhörbar atmender Amseln im Gebüsch. Eine flog auf mit kurzgehacktem Winterruf. Links am Taghimmel stand, sehr hell, fast unsichtbar, der Mond. Fast war ihm, als wolle er weinen. Am Himmel interessierte ihn, wie man darunter vorankam. Am Eimer, wie das Wasser sich noch immer anschmiegte an die eiserne Form, auch wenn es bereits hinausflog. Chet lag in gekünstelter Haltung auf ihrer Decke mit dem Rücken zu ihm. Er hatte sich zur Seite gedreht, fuhr mit dem plastikblauen Kinderrechen durch den Sand. Sie gab nur vor zu lesen, er durchschaute sie leicht. Erst als sie das Buch zuklappte und begann, ihre Sachen zu packen, rappelte auch Ash sich auf. Er bückte sich vornüber, um sein Handtuch zu falten. Die Haltung quetschte den Atem. Er fürchtete, dass Chet ihn keuchen hörte. »Als ich Anker verließ, habe ich was gelernt.« Ein desinteressiertes »und?« Weit fort, wie von der anderen Seite des Sees. »Bei einem Paar ist immer der Schwächere um den Stärkeren gegossen. Eine Form. Zerstörst du den einen, zerstörst du den anderen.« Er hatte lange darüber nachgedacht, wie er es sagen sollte. Es klang noch immer ein wenig nach Kokillenguss. Sie richtete sich auf. Ihr Blick war jetzt dunkelgrün, wasserfarben. Für einen Moment kam ihre rosa Zungenspitze zwischen den Lippen hervor.
Er hatte das Gefühl, sich selbst mit ihren Augen stehen zu sehen. Hohe Stirn, kurze Nase, Sommersprossenrot. Ein paar Falten auf der Stirn. Eureka, der alte Elf. Ich meine nur, sagte er leise, wenn du es auflöst, komme ich nie mehr zurück.
Ulrike Dresner las einen Ausschnitt aus ihrem Roman Vorliebe, der genau jetzt das Dilemma zeigt. Es braucht doch die alten Formen auch, damit Menschen zusammenbleiben, aber manchmal passen sie nicht mehr. Und ich würde vorschlagen, Ulrike Dresner, wir schieben gleich noch eine Passage nach, um auch diese verschiedenen Register des Buches genau zu zeigen. Das ist dann die Situation in der Silvesternacht. Er weiß, dass Harriet mit dem eben 20 Jahre älteren geliebten Pfarrer wenig später ein paar Tage nach Brüssel verreisen wird. Das ist dann eben diese Wochenendreise. Das macht ihn natürlich nicht frisch und entsprechend ist so diese Silvester-Neujahrsstimmung.
Von Glück geprägt
ja, ganz genau. Wenn Sie diese kurze Passage auch gerne noch lesen mögen.
Die Winterluft, die zur Balkontür hereindrang, roch stark nach jenem Mix aus Pulver, Sekt, Röpsern und Erbrochenem, der unfehlbar ein neues Jahr einleitete. Alles wie immer. Die sogenannte Liebe zerrte Menschen hinter sich her wie ein Hund Blechbüchsen, die man an seinen Schwanz gebunden hat. Schnell und schneller rennt das Tier. Die Liebenden hängen fest, suchen die Liebe, doch die rennt ja voraus. Und irgendwann wirft sie die Liebenden ab, dong, und immer erst den einen und dann den anderen, ding. Und da kam Ashley zurück und sie gingen, Ashley und Chad, in dasselbe Bett. Wenn sie die Augen schloss, hatte sie in den letzten Wochen manchmal mit zwei Männern zugleich geschlafen. Jetzt sollte es wohl mit offenen Augen passieren. Ashley kniete über ihr, die Arme dicht neben ihrem Kopf gestützt. Sie konnte sich kaum bewegen. Er roch nach Alkohol und Zahnpasta, die wahrlich eklige Mischung, und lallte ihr seit Minuten Peter the Meter ins Gesicht. Ein Lullatsch, Lullatsch. Das Wort brachte Ash kaum über die Lippen. Er griff ihr ans Kinn. Hier ist noch ein Lolli für dich, drängte ihr seinen Schwanz in den Mund. Es ging nicht gut. Ashley war zu betrunken, um noch irgendetwas in etwas zu stecken. Nicht einmal mit einem Strohhalm hätte er in ein großes Fass getroffen. Und das zweite Problem war, dass sein Schwanz sich verhielt wie ein aufgeweichter Strohhalm. Sie nahm ihn in die Hand. Da fiel er ganz in sich zusammen. Danach lagen sie jeder auf seiner Seite des vertrauten Bettes, Rücken an Rücken.
Vielen Dank, Ulrike Dresner, für diesen Ausschnitt aus Vorliebe. Ja, wir haben jetzt diese zwei Passagen gehört. Der letzte ist ja diese illusionslos, fast klinische Ironie, mit der auch auf die Liebe geguckt wird. Und im anderen ist doch auch viel Empathie und insgesamt auch immer die Empathie für die Figuren da. Die strampeln sich schon ab. Und es sind die Aporien oder Schwierigkeiten, denen unser Geschlecht in diesen Jahren gerade zwischen den Geschlechtern auch begegnet.
Ja, ich denke, es ist eine Vielfalt von Tönen und Emotionen in diesem Buch. Denn jetzt haben wir diese kleine Passage gehört, danach geht es weiter mit eigentlich einer brutalen Szene, wo einfach auch die ganze emotionale Gewalt und Wut, die so eine verkorkste Liebessituation hervorruft, dann einmal zum Ausbruch kommt und auch dieser Wunsch, auch den anderen zu schütteln, ihn aufzubrechen, ihm diesen zweiten Partner irgendwie wirklich aus dem Herzen zu reißen, sehr wörtlich genommen wird oder versucht wird. Also was mich interessiert hat, ist ja einfach auch immer die Verbindung von der Gefühlswelt mit der unmittelbaren Körperlichkeit. Also wie Körperlichkeit manchmal Gefühle einfach auch erst überhaupt bewusst macht, lostriggert und andersherum. Und auch hier sind wir dann wieder bei der Frage, ja, was für eine Sprache, was für ein Ausdruck ist möglich? Was passiert eigentlich? Wie weit verstehen die Figuren sich? Manchmal schlittern sie ja auch gezielt aneinander vorbei. Und natürlich benutzen sie alle möglichen Register. Das sind vier Figuren, die da agieren. Vier Erwachsene, die Liebeserfahrung haben, die also schon auch sozusagen die Palette vom Schmeicheln bis zum Drohen, vom hintenrum irgendwas weitertratschen, Strategien entwickeln, bis zu gespielter Naivität einfach abrufen, um ihren Interessen zu folgen. Und Sie hatten das vorhin angedeutet, es gibt natürlich sozusagen so einen möglichen Bezug auf die Wahlverwandtschaften in dieser Viererkonstellation. Man hat zwei Paare und in den Wahlverwandtschaften verlieben die sich ja dann auch schön über Kreuz, wie die Chemie das ja auch vorsieht. Aber in der jetzigen Situation ist es eben auch so, dass selbst die Naturwissenschaften, die Chemie, die Elemente, sich nicht mehr recht so verhalten, wie sie sollen. Ja, die springen plötzlich, die haben plötzlich eine Quantenkrankheit. Also alles ist sehr viel schwieriger auszusteuern und zu balancieren. Und man stochert auch manchmal im Dunkeln. Und gerade Harriet geht es so. Also die ist ja als Wissenschaftlerin relativ erfolgreich. Da hat sie zumindest einen Plan. Sie rennt da so wie so ein armes Pferdchen sozusagen auf der Geradeausbahn und versucht der Karriere hinterher zu laufen. Und dann passieren diese ganzen Gefühlsdinge und eigentlich fühlen sie sie in so einen Zustand, den sie gar nicht an sich kennt, nämlich loszulassen oder plötzlich nicht mehr weiter zu wissen. Sie hat das Gefühl, sie gerät in eine Lagune.
Ja, so beschildern Sie das, ein sehr schönes Bild. Und das kulminiert ja dann in diesem Wochenende in Brüssel, eigentlich auch dann im Betrachten des berühmten Icarus-Bildes von Bräuchel, das ja den Sturz aus dem All, aber einen Sturz der Liebenden aus der Seligkeit zeigt. Und am Schluss müssen Sie sich eingestehen, es war doch enttäuschend. Also irgendwie geht sich das nicht aus. Wir haben jetzt auch gehört, wie komplex diese Pose sein kann, wie atmosphärisch in der Darstellung das Bild von Guss und dann wieder wie sinnlich drastisch. Als Romanschreiberin haben Sie es am Ende. Das hat mich, sage ich ganz offen, ja auch ein bisschen enttäuscht. Was hat der Autor mehr für Möglichkeiten, das Buch zum Ende zu kommen zu lassen? Er muss eine Figur sterben lassen.
Nein, so ist es aber nicht. Es stirbt eine Figur, das ist wohl wahr. Es ist Peter, wir können das ja ruhig verraten, der ja, klar, stirbt.
Der hat an seinem zweiten Herzinfarkt.
Ja, der Theologe. Und er hat die ganze Zeit gewusst, dass er bedroht ist. Es gibt ja eine Krankheitsgeschichte, eine Vorgeschichte. Und das ist ein zentrales Motiv dieses Romans. Er lässt sich ja auf die ganze Affäre überhaupt nur im Zeichen dieser Krankheit ein. Und auch seine Maria.
Der Befristung,
ja. Ja, der Befristung. Und auch Maria weiß davon. Die ist auch deswegen vielleicht sozusagen so sanft mit diesem Seitensprung, weil sozusagen diese Todesdrohung einfach im Raum steht. Die Einzige, die das nicht mitbekommt die ganze Zeit,
ist Harriet.
Also das ist hier genau sozusagen im Kern dieser Liebe, dieser großen Liebe, die sie propagiert, ist auch wieder ein blinder Fleck. Und diesen blinden Fleck teilt eine ganze Zeit lang der Leser. Wenn man, nachdem man das Buch einmal gelesen hat, ein zweites Mal reinschaut, wird man sehen, wie viele Hinweise es gibt auf die Krankheit von Peter. Es ist also nicht so, dass hier am Ende irgendwie der Überraschungszauberhase aus dem Hut geholt wird und jetzt stirbt Peter, sondern das ist von vornherein die Bedingung, unter der sozusagen dieses ganze Liebesgeschehen stattfindet. Und es ist schön, wenn Sie da Enttäuschung spüren, das freut mich eigentlich, weil auch Harriet natürlich genau das ganz stark fühlt. Sie fühlt sich dupiert, sie fühlt sich reingelegt von allen, sie findet es eine Unverschämtheit, dass diese Affäre, auch wenn die so ein bisschen hinkt, die Affäre, aber jetzt stirbt die ihr eigentlich ihr weg. Und sie will dann noch am Friedhof sozusagen Zettel anschlagen und sagen, große Warnung an alle, Affäre unbedingt beenden, bevor der Affärenpartner stirbt. Das ist das beschissenste Gefühl, das man überhaupt haben kann. Ja, und das teilt man als Leser, weil man ihre Blindheit ein Stück weit geteilt hat.
Und dann geben Sie aber doch noch eine Art ganz versöhnliches Ende im allerletzten Kapitel. Erläutern Sie uns das noch.
Der Roman ist ja eigentlich gebaut in einer Schleife. Er beginnt ja mit dem Ende und den Konsequenzen, die Harriet aus diesem ganzen Liebeserleben gezogen hat. Und das Ende des Romans kommt dann sozusagen auf der anderen Seite dort an. Und sie ist dabei, sich für dieses Astronautenprogramm zu bewerben. Die Beziehung zu Ashley ist zerbrochen. Und sie denkt daran und benutzt jetzt einmal ihre Physik, um sozusagen wenigstens in Gedanken der Zeit ein Schnippchen zu schlagen und imaginiert, dass wenn sie nur den richtigen Lichtstrahl träfe, dann könnte sie sozusagen sich und Peter vor 23 Jahren sehen, wie sie sich zum ersten Mal begegneten am Fernsehturm. Das ist ein schönes Bild, vielleicht aber auch ein zweischneidiges, weil die Erde nun mal nicht wirklich Lichtstrahlen aussendet. Das ist das kleine Problem daran physikalisch. Aber als Fantasie und auch als ein Zeichen dafür, dass Dinge zwar vergehen, aber auf der anderen Seite weiterleben in der Weise, wie wir sie uns bewahren, wie wir sie erinnern, was für Konsequenzen wir daraus ziehen, steht es tatsächlich sozusagen am Ende dieses Buches als so ein Moment sozusagen, es gibt da den Tod und diese Vergänglichkeit und doch noch immer den Funken, den Versuch, darüber hinauszudenken und daran zu glauben, dass da auch noch etwas anderes sein könnte.
Ulrike Dresner, vielen Dank für diese Auskünfte, für einen wirklich sehr zeitgemäßen, einen in dem Sinn anspruchsvollen, aber auch wunderbar zu lesenden, poetischen Liebesroman, kann man durchaus so nennen.
Ich bedanke mich auch für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.